Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich melde mich zurück und begrüße Sie jetzt auch zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Freitag, dem 26. Juli 2024. Endlich zurück hier in meinem angestammten Revier im Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde. Jetzt kommt die Zeit des Durchatmens, die Zeit der Familie, die Zeit auch des qualifizierten Abstands zu den Bergen und Ozeanen des Wahnsinns, die sich da um uns herum nicht nur auftürmen, sondern auch mit ihren Wogen, mit ihren peitschenden Wellenschlägen uns in Atem halten. Die Sommerferien stehen bevor und ich werde Ihren Ratschlag beherzigen, meine Damen und Herren. Ich werde mich jetzt in der nächsten Zeit primär um die Familie kümmern. Allerdings, wir sind natürlich nach wie vor für Sie da, haben viel vorbereitet. Es gibt noch eine ganze Reihe von ganz großartigen Interviews, die ich in Moskau machen durfte. Wir werden übrigens auch die bereits ausgestrahlten mit den Professoren Karaganov, Lukianov, Timofejew, die werden wir mit Untertiteln nochmals ausstrahlen, damit Sie die auch sehen und ganz verstehen können, wenn Sie des Englischen nun nicht vollständig mächtig sind. Aber es kommen da noch weitere Beiträge. Nicht zuletzt jener, den ich gemacht habe im Haus des Enkels des ehemaligen sowjetischen Außenministers Vyacheslav Molotow, einer der ganz großen Figuren der russischen Geschichte, Slava Nikonov, sein Enkel, Buchautor, auch ein prominenter Politiker und im Fernsehen tätig als Gastgeber einer Talkshow. Mit ihm habe ich über eine Stunde lang diskutiert. Wir werden das ebenfalls Ihnen hier zur Verfügung stellen, damit Sie einfach mal die russische Sicht auf diesen ganzen fürchterlichen neuen Kalten Krieg da erleben können. Und das ist eben wichtig, dass man im Gespräch bleibt. Ich habe ja gestern auch im Gespräch mit Roman Zeller darüber gesprochen. Dann haben wir noch auf Lager, und darauf dürfen Sie sich freuen, eine große Sommerserie, die ich gemacht habe mit unserem Haushistoriker Professor Christoph Mörgeli über Dresden. Dresden, dieses Überlebenswunder an der Elbe, Glanz und Gloria, fürstliche Pracht, Entfaltung, Reichtum, europäische Geopolitik in der frühen Neuzeit, auch in der Aufklärungszeit, im großen, ja, friderizianischen und auch, ja, letztlich preußischen Zeitalter, wobei der ganz große Friedrich, ja, die hatten ja auch mit den Sachsen ihre großen Zerwürfnisse, also die Elbmetropole Dresden, ein ganz faszinierender Schwerpunkt der deutschen Geschichte, Glanz und Gloria, aber eben auch Zusammenbruch, Wiederaufstieg zu nach wie vor beeindruckender, auch historischer Tiefe, ein Erlebnis- und Geschichtsspeicher der ganz spektakulären Art. Aber es geht nicht nur um diese ganz schweren Themen. Wir reden natürlich auch über die Kunst, über die Architektur, über Gottfried Semper, über August den Starken, selbstverständlich da den mächtigen Fürsten und König. Aber es hat eben auch ganz andere menschlich, allzu menschliche Verwicklungen gegeben, unter anderem die letzte Fürstin von Sachsen ist ja mit ihrem Liebhaber ausgebüxt in die Schweiz. Eine hochinteressante Geschichte, die damals die Weltöffentlichkeit in Europa beschäftigt hat. Dies und viel mehr sind da die Themen dieser Sommerserie. Ich werde mich selbstverständlich bei Bedarf auch immer wieder einschalten. Lassen Sie sich überraschen. Wir können uns ja gar nicht vom Weltgeschehen verabschieden, denn leider ist es ja oft auch passiert, dass in Ferienzeiten, in Sommerszeiten, Kriege angefangen haben. Der Erste Weltkrieg zum Beispiel am 1. August 1914, 110 Jahre ist das jetzt her, sind da diese damals strahlenden europäischen Supermächte wie enthemmte Raubtiere übereinander hergefallen, mit der gleichen Leichtfertigkeit und Überheblichkeit, mit der man heute wieder mit einem Weltkrieg jongliert. Wir schaffen das, wir können das im Griff haben. Alle haben gedacht, es komme nicht zu einem Krieg, aber am Schluss ist es vielleicht gerade deswegen zu einem Krieg gekommen. Also vergessen wir nicht, auch in diesen Zeiten vermeintlicher Sorglosigkeit kann sehr Schlimmes passieren. Aber selbst wenn das Allerschlimmste passiert, meine Damen und Herren, selbst wenn der Weltuntergang noch näher rückt, er wird eben nicht stattfinden. Und auch in den schlimmsten Zeiten werden wir unsere Zuversicht nicht verlieren, darauf können Sie sich verlassen. Das schulden wir übrigens auch unseren Vorfahren, die Schlimmes durchgemacht haben, zum Teil auch Schlimmes zu verantworten hatten. Aber sie konnten es sich nicht leisten, diese Welt untergehen zu lassen. Viele von ihnen mussten und haben dann auch wieder unsere Welt, die Welt, in der wir heute leben und die wir genießen können, die eben wieder aufgebaut. Das gehört auch dazu. Also Zuversicht ist sowieso richtig, auch wenn draußen wieder mal die menschengemachte Apokalypse stattfindet. Und das bringt mich gleich noch einmal zu einem kurzen Werbespot für unsere neue Sommerausgabe zum 1. August, Geburtstag der Schweiz, 1. August. Übrigens eben auch das Datum jener Zäsur, jener Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts, aber eben auch ein Freudentag für die Schweiz, 1. August, Überleben in einer verrückten Welt mit einer Themenvielfalt, die Sie sonst einfach nicht antreffen können. Lisa Mason, die prominente Grüne, Josef Ackermann im großen Interview, Bella Hadid in die Schlagzeilen geraten wegen der Adidas-Kampagne, Dimitri Peskov, der Kreml-Sprecher, ich habe ihn ja besucht, jetzt mein großer Artikel über diese Reise mit allen Facetten, die ich da erleben durfte und der Erkenntnis, es ist höchste Zeit, mit den Russen wieder ins Gespräch zu kommen. Das läuft auch in die Richtung. Ich bin optimistischer als auch schon, wenn ich mir das anschaue, Dimitri Kuleba, der Außenminister der Ukraine in China, jetzt eben erst hervorgetreten, man müsse den Friedensprozess fortsetzen mit russischer Beteiligung. Zelensky hat es auch schon gesagt, in Washington steht Donald Trump ante portas. Die Medien drehen da ziemlich schnell, wenden ihr Hälschen, ein gutes Zeichen. Also wenn das tatsächlich so weit kommen sollte, Trump ja auch jener, der diesen Krieg beenden möchte. Viktor Orban, für mich der Held dieses ersten Jahres, der ersten Jahreshälfte. Viktor Orban, der Friedensheld Europas. Und es spricht für ihn, dass ihn diese sterilen Bürokraten in Brüssel dermaßen also beleidigen und blöd hinzustellen versuchen. Damit offenbaren sie nur ihre geballte Ratlosigkeit. Und ja, ich glaube, man muss das auch so sagen, eine gewisse Erbärmlichkeit kommt da zum Vorschein. Aber jetzt auch wieder ganz wichtig, man muss eben auch da schauen, dass man den Bogen nicht überspannt. Und wir wollen hier in dieser Sendung, also diese Überheblichkeit, die wir ja von diesen Politikern immer wieder entgegennehmen müssen, mit denen diese Politiker sich da ja aufs Abfälligste über die Leute äußern, die wollen wir eben nicht mit einer Gegenüberheblichkeit kontern, sozusagen mit der pauschalen Verdammung. Diese Politiker sind eben auch Menschen. Sie sind genauso überfordert wie wir alle. Und aus Überforderung macht der Mensch auch Fehler. Klar, es gibt auch immer ein paar genuine Bösewichter dahinter, die das darauf angelegt haben. Aber in aller Regel ist nicht das Böse hier am Werk, sondern einfach die schlichte Inkompetenz, die Überforderung und die Neigung eines jeden Menschen, etwas sein zu wollen, etwas darstellen zu müssen. Und da machen wir die allergrößten Dummheiten, wenn wir nur noch auf unser Image schauen und nicht mehr auf die Sache. Molotows Enkel, Mirna Funk, die großartige deutsche Schriftstellerin, Georges Martin, der Diplomat, der sehr stark die neutralitätswidrige Politik unseres Bundesrates kritisiert. Kamala Harris, was taugt sie? Felix E. Müller, einer der prominentesten Schweizer Journalisten, mehrfach Chefredaktor, sehr erfolgreich, mit einer Analyse zu Donald Trump. Ilja Leonard Pfeiffer, der große Schriftsteller in der Weltwoche. Hans-Jörg Steiner, ebenfalls. Donald Trump natürlich. Niklas Nikolassen, eine Wundergeschichte eines Unternehmens, Dieter von These und so weiter und so weiter. Also hier finden Sie auch kulturell, alltagsgeschichtlich so viel Anregung, so viel Stoff. Also da wird es Ihnen mit Sicherheit nicht langweilig. Und ich möchte die deutsche Sendung mit einer Idee eröffnen, die mir im Schweizer Programm gekommen ist, bei der Besichtigung eines Artikels, einer Würdigung des Europaparks, in der Nähe der Schweizer Grenze, da im Badischen, die Familie Mack, die jetzt schon wieder eine neue Super-Achterbahn eröffnet hat, eine große Premiere. Ich konnte leider nicht dabei sein, weil ich in Moskau meine Interviews zu führen hatte. Und jetzt also die neue Zürcher Zeitung eben heute Morgen mit einer schönen Würdigung. Und das muss man einfach mal unterstreichen. Unternehmenfamilien wie diese Familie Mack sind für mich die ganz großen Helden der Gegenwart. Gerade in Deutschland mit dieser Regierung, die ja auch zutiefst überfordert ist, die durch ihre Politik der schrankenlosen Zuwanderung, schon begonnen natürlich unter der CDU-Regierung Merkel, damit hat sie sich riesige Probleme ins Haus geholt. Also diese Migration ist die Mutter aller Probleme. Wenn sie an der Grenze die Kontrollen aufgeben, verlieren sie im Inland, in Deutschland, die Freiheit. Warum? Offensichtlich, es gibt jetzt Parteien, die das kritisieren, die möchten sie jetzt verbieten. Es gibt Zeitungen, die diesen Parteien nahestehen, die diese wahnsinnige Migrationspolitik kritisieren, die haben sie jetzt verboten. Jetzt müssen sie islamistische Zentren verbieten, weil sie die Entstehung dieser islamistischen Zentren mit ihrer eigenen Politik ermöglicht haben. Merken Sie etwas? Diese Migrationspolitik macht Deutschland unfrei, verwandelt Deutschland in einen zunehmend autoritär agierenden Staat aus Überforderung. Und auch hier, ich bin im Zweifel immer für den Angeklagten. Das gilt auch für die Regierenden, für die Politiker. In dubio pro reo. Ich unterstelle niemandem eine böse Absicht, möchte auch, dass niemand mir eine böse Absicht unterstellt. Ich kann mich irren, die können sich irren. Und in der Demokratie haben wir den Auftrag, die Regierenden darauf aufmerksam zu machen, wenn sie irren. Und wenn sie es nicht merken wollen, wählen wir sie ab. Aber in diesem ganzen Höllentheater, in diesem ganzen Durcheinander, in diesem Salat behaupten sich bewundernswert diese deutschen mittelständischen Unternehmer. Und da ist für mich die Familie Mack, habe das Privileg, sie etwas besser zu kennen, ein ganz herausragendes Beispiel. Aber ich will die anderen gar nicht ausschließen. Es gibt so viele fantastische Unternehmer in Deutschland, die eben, obwohl ihnen die Regierung immer mehr Hindernisse in den Weg legt, eben weil sie aufgrund der Migration immer mehr Probleme haben, wollen sie die regulieren, kommen sie zu einem Mikromanagement im eigenen Land. Aber wie sich diese Unternehmen heldenhaft behaupten, ohne zu jammern, ohne zu fluchen, ohne abzuwandern, ohne die Faust im Sack zu machen, sondern einfach indem sie mit grimmiger Zuversicht, unzerstörbarer Zuversicht Innovationen entwickeln. Dafür verdienen Familien wie die Max, die verdienen den Wirtschaftsnobelpreis. Ich fordere den Wirtschaftsnobelpreis für die Familie Mack, aber von mir aus können Sie ihm gleich auch noch vielen anderen den anderen Max geben, stellvertretend für den deutschen industriellen Sektor, die sich noch nicht haben unterkriegen lassen. Diese Unternehmer, diese Familien, die verdienen unsere volle Solidarität, auch unsere Souveränität, unsere souveräne Solidarität. So, jetzt habe ich es zurechtgerückt. Das ist etwas, was wir auf keinen Fall vergessen dürfen. Das ist die Grundlage der Zivilisation. Das ist die letzte Verteidigungslinie der Zivilisation. Gott sei Dank haben wir, haben Sie in Deutschland, haben Sie in Österreich noch solche Unternehmerdynastien, die sich nicht kaputt machen lassen, die sich auch das Unternehmertum nicht mies machen lassen von Politikern, die ihrem ganzen Leben noch nie einen Bleistift verkauft haben, sich von denen aber, von diesen Hochnäsigkeitsweltmeistern, dann erklären lassen müssen, wie es geht in der Wirtschaft. Meine Damen und Herren, so geht's eben nicht. Im Gegenteil, also ein Kränzchen sei hier gewunden, ein Wirtschaftsnobelpreis gefordert für die Familie Mack, stellvertretend da die Europapark-Genies für den ganzen gebeutelten, politisch gebeutelten, industriellen, gewerblichen Dienstleistungssektor, der da in Deutschland so Gewaltiges leistet. Das sind Familien, das sind die Hidden Champions, das sind die verborgenen Champions, die viel zu wenig Anerkennung bekommen in unseren Medien, in unserer Öffentlichkeit, in der Politik. Und ich würde als diese Unternehmer nur noch Leute wählen in die Politik, die das wertschätzen, was diese Unternehmer hier täglich leisten. Das sind die Lasttiere, die Lastkühe des Wohlstands. Das sind die, die die Steuern erwirtschaften, selber bezahlend, aber auch durch die Angestellten in die Lage versetzend, ihre Steuern bezahlen zu können. Aber davon haben eben diese Politiker, hat man den Eindruck, scheint's überhaupt keine Ahnung. Die verbieten noch Unternehmen, wie Frau Faeser, dieses Magazin Kompakt, dessen Verbrechen darin besteht, Dinge zu schreiben, die der Regierung nicht passen. Ich meine, doch völlig verrückt. Ja, die wollen den Systemumsturz. Ja, Entschuldigung, in den 68er Jahren, die Leute, die heute regieren in Deutschland, das waren ja alles Maoisten, Trotzkisten, linke 68er. Die haben ja täglich den Systemsturz gefordert in der Bundesrepublik. Aber die haben nicht mehr direkte Demokratie gefordert, sondern die Einführung eines kommunistischen Systems à la Sowjetunion. Sind die auch alle verhaftet worden? Sind diese Magazine da, die Linksextremen, die gibt's ja heute noch. Meine Damen und Herren, da stimmt etwas nicht mehr. Man muss diese Leute wieder zurück in die Wirklichkeit holen. Die sind da irgendwie losgelöst, wie Major Tom, schwirren die da in den entlegensten Umlaufbahnen. So geht's nicht. Und wenn sie ein Magazin verbieten, wie kompakt, was ist denn da die Konsequenz? Abgesehen davon, dass sie die Meinungsäußerungsfreiheit und vielleicht sogar das Grundgesetz zertrümmern. Das sind Arbeitslose. Das sind meines Wissens 30 Mitarbeiter von heute auf morgen. Knall auf Fall sind die einfach weg. Keinen Job mehr. Ich meine, was ist denn das, meine Damen und Herren? Ich muss mich jetzt mäßigen. Was ist das für eine Politik? Also, das kann nicht das Deutschland sein, das wir gern haben und dessen Befürworter ich bin. Also, da können auch nur noch bessere Zeiten anbrechen. Muss jetzt irgendwie wieder die Kurve finden, um diese etwas allzu pathetische Rede einzufangen. Aber Sie wissen schon, wie ich es meine. Ich komme jetzt zu den weiteren Schlagzeilen des Tages. Was die Deutschen verdienen in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung? Die große Frage, ja, ich nehme an, zu wenig und vor allem immer weniger. Traumberuf Psychotherapeut. Scheint mir interessant, das ist sehr prominent da auf der Internetseite, Traumberuf Psychotherapeut. Wenn Sie mich fragen, Deutschland braucht nicht Psychotherapeuten, sondern sie brauchen bessere Politiker, die mehr Verständnis für die Wirtschaft haben. Dann würde nämlich das auch nicht passieren, was die FAZ auch melden muss, leider. Stimmung in den Unternehmen trübt sich deutlich ein. Kein Wunder. Wenn Sie eine Konfrontationspolitik gegen Russland liefern, Ihr eigenes industrielles Geschäftsmodell zertrümmern und am Schluss haben Sie einen Wirtschaftsminister, der nicht mal weiß, was eine Insolvenz ist und der Sie da mit Solarzellen und mit Windrädern beglücken will, mit dem können Sie eine weltweit erfolgreiche und wettbewerbsfähige Superwirtschaft wie die deutsche eben nicht am Leben erhalten. Aber hoffentlich merken Sie es noch rechtzeitig. 170 Flugausfälle nach Blockadeaktion. Aktivisten der letzten Generation haben sich auf dem Rollfeld des Flughafens Frankfurt festgeklebt. Anstatt unerwünschte Zeitungen zu verbieten, sollten oder könnten sich, das denke ich jetzt einfach hier als Schweizer, könnten sich ja diese Regierenden in Berlin vielleicht mal darum kümmern, dass da nicht irgendwelche Leute einfach auf ein Flugfeld laufen können und sich da festkleben. Als wenn ich das gemacht hätte als Bub im Flughafen Kloten, dann hätten meine Eltern also sofort einen Besuch der Polizei bekommen, auch wenn da kein einziges Flugzeug am Abflug gehindert worden wäre. Und diese Leute, die werden doch gar nicht richtig bestraft. Die müssten Bußen bezahlen, dass sie das Leben lang verschuldet sind. Aber hier löst sich eben offenbar der Rechtsstaat auf. Wenn die da die Landepisten verkleben, dann ist das ein Kavaliersdelikt, wenn überhaupt. Wenn aber eine Zeitung, die jetzt nicht Millionenauflage hat und auch dann Dinge schreibt, die da dem Innenministerium nicht passen, dann marschiert der deutsche Staat mit also der geballten Kraft ein. Da stimmt doch etwas nicht mehr, meine Damen und Herren. Aber da sage ich Ihnen nichts Neues. Das haben die alle schon gemerkt. Warum klebt die letzte Generation wieder? Das sind die kraftlosen Fragen in den Medien. Haben die noch nicht realisiert, dass das die Auflösung des Rechtsstaats der Ordnung ist? So etwas darf doch ein Staat nicht tolerieren, dass die sich da hinkleben. Ich meine, das hat unglaubliche Konsequenzen für diese Flugfirmen, für die Menschen, für die Zeit. Da geht Lebenszeit unwiederbringlich verloren. Das hat auch nichts mit Demonstration zu tun. Das ist eine Art Sabotage. Das ist sanfter Terror gegen die Wirtschaft. Das ist Zerstörung von unwiederbringlicher Lebenszeit. Und Lebenszeit ist das Kostbarste, was wir haben. Geld können Sie alles ersetzen. Aber die Zeit, die Sie verlieren, die Ihnen da gestohlen wird, die können Sie nicht mehr ersetzen. Das ist für mich ein schweres Verbrechen, was da passiert. Und ich bin einigermaßen entsetzt, leider gibt es das in der Schweiz auch, wie da der deutsche Staat, der Verfassungsschutz, all diese Politiker, die sonst so moralisch aufgedröhnt sich in Szene setzen, dass die offenbar mit dem nicht so viel Probleme haben, als mit einer kleinen Zeitschrift, die einfach von heute auf morgen zertrümmert, verhackt wird. Und was machen die Medien? Sie lesen jetzt die Zeitung und versuchen Gründe zu finden, warum diese Zeitung also schon ganz schlimm ist. Ja, ist ganz schlimm, was die da schreibt. Schon ganz fürchterlich. Das ist doch gar nicht der Punkt. Eine Zeitung darf doch fürchterliche Dinge schreiben. Wenn sie jemanden persönlich beleidigt, dann kann der sich wehren, dann kann man wegen Verleumdung, Rufschädigung, Kreditschädigung, kann man so eine Zeitung einklagen und dann muss sie eine Buße bezahlen. Wenn sie es immer noch macht, dann gibt es halt eine größere Buße und so weiter. Aber was hier passiert ist, man hat einfach eine Meinungszensur betrieben. Und jetzt kommen die Journalisten, haben sie nichts Besseres zu tun, als diese Zeitung zu lesen, um dann eben Sätze zu finden, warum das eben schon eine ganz schlimme Zeitung ist. Ja, was will man mit dem beweisen? Mir läuft es manchmal auch kalt den Rücken herunter, wenn ich bestimmte Zeitungen lese. Aber deswegen würde ich doch die nie verbieten. Ich habe die Auffassung, du musst doch auch in der Demokratie Dinge zum Ausdruck kommen lassen, die total daneben sind. Und dann hat man den Respekt vor der Urteilskraft des Menschen. Die müssen wir ja haben, von der Mündigkeit. Sonst dürfen wir ja gar keine Demokratie einführen. Also das ist auch wieder verlogen. Wenn Sie eine Demokratie haben, wenn Sie dem Bürger zutrauen, abstimmen zu können, ja, dann müssen Sie ihm doch 100-mal zutrauen, dass er zwischen guten und schlechten Zeitungen entscheiden kann. Dann dürfen Sie doch diesen Bürger nicht behandeln, als wäre der da sozusagen ein geistiger Einzeller, der da von einer Zeitschrift mit 40.000 Auflage gewissermaßen hypnotisiert werden könnte. Das sind doch alles Ablenkungsmanöver der Regierenden. Da sucht man Sündenböcke, damit die Leute über etwas reden, nur nicht über das Versagen der Politiker, die jetzt ja im Grunde die Macht haben. Die haben ja die Macht. Die sind ja verantwortlich für diese Zustände, die dazu führen, dass Zeitungen wie Kompakt, dass es Parteien gibt und immer mehr Wähler und auch Leser, die hier offensichtlich bei anderen Zeitungen sich nicht abgeholt fühlen, also suchen sie sich ein anderes Ventil. Das darfst du doch nicht verbieten, sonst bist du keine Demokratie, bist du kein Rechtsstaat mehr, sondern du wirst zu dem, was du den anderen im Osten vorwirfst. Das ist hier die Situation. Nichts darf der Rettung unserer Demokratie im Weg stehen, das sagt Joe Biden. Auch wieder so ein Gaunersatz, so eine Ablenkungsformel. Es geht doch nicht um die Demokratie, es geht um die schlechte Leistung dieser Regierung, nicht um die Demokratie. Jo, wer uns angreift, greift die Demokratie an. Ja, so haben die Könige geredet. Ludwig XIV. In Frankreich. L'état c'est moi. Und wer mich kritisiert, das ist Gotteslästerung. Ich habe gedacht, das hätten wir hinter uns. Das ist doch das Erbe der Aufklärung. Sind wir jetzt wieder in der Gegenaufklärung? Barack Obama unterstützt offenbar Kamala Harris. Der Milliardenbetrug in den Corona-Testzentren. Jetzt kommt's ans Licht. Auch nicht überraschend. Natürlich wird da betrogen, wenn der Staat so viel Geld zahlt. Und der Staat hat auch betrogen mit der Pandemie der Ungeimpften. Das ist ein ganz grosses Thema. Wird jetzt interessanterweise nicht so gross gefahren in den Medien. Geländegewinne für Russlands Armee. Xi Jinping, der chinesische Präsident, sagt, es ist unmöglich für die Ukraine, diesen Krieg militärisch noch zu ihren Gunsten zu wenden. Punkt. Auch wenn Ihnen die Zeitungen und Herr Kiesewetter und all diese NATO-Spezialistinnen in den Talkshows jeden Abend das Gegenteil zu erzählen versuchen, die Leute, auf deren Urteil ich jetzt noch ein bisschen mehr gebe, zum Beispiel ein chinesischer Präsident, der sagt, es geht nicht. Und deshalb bewegen sich jetzt ja auch Selenskyj und sein Außenminister Kuleba. Deshalb sagen sie jetzt ja auch, man müsse mit den Russen wieder ins Gespräch kommen, weil sie sehen, mit dieser totalen Konfrontation kommen sie nicht ans Ziel. Das Problem ist allerdings, dass Selenskyj entgegen den Heiligsprechungen in unseren Medien ein unfähiger Präsident ist. Er ist deshalb unfähig, weil er eine dermaßen extreme Rhetorik angewendet hat gegen Putin, dass er gar nicht mehr glaubwürdig verhandeln kann. Das heißt, er ist eigentlich eine Belastung jetzt, auch für die internationale Gemeinschaft sollte es zu solchen Friedensgesprächen kommen, weil er, und da nehme ich ihn dann wieder in Schutz, aufgestachelt, aufmunitioniert von uns, von unseren Medien, die haben ihn ja hochgeschrieben da, zu einer Mutter Teresa in Militäruniform, zu diesem wandelnden Heiligen, der da übers Wasser gehen kann. Und da ist er auch übermütig geworden, der ehemalige Schauspieler, und hat dermaßen krasse Worte genommen, dass es also vermutlich da sehr viel Toleranz braucht auf der russischen Seite, dass man sagt, mit dem überhaupt noch an einen Tisch sitzen zu wollen. Aber ich glaube, die Russen machen das, weil die sind nicht daran interessiert, das in einem Weltkrieg ausarten zu lassen. Und die Chinesen schon gar nicht. Denen ist das hochgradig unangenehm. Die wollen keine Konfrontation mit den USA. Die Chinesen denken langfristig. Die sagen, die Zeit spielt für uns. In 200 Jahren sind wir sowieso den Amerikanern überlegen, vor allem auch im südchinesischen Meer. Wir wollen doch da keinen Krieg. Völlig überflüssig. Ich meine, dass wir hier uns wieder zurückmelden, ist ja logisch, nach den letzten 200 Jahren, die ja für China ein einziger Absturz waren. Und die Amerikaner, denen fällt ja auch kein Stein aus der Krone, wenn sie sich da in den nächsten 100, 200 Jahren vielleicht schrittweise etwas aus diesem südpazifischen Gebiet herausbewegen müssen. Die Chinesen haben ja ein Interesse daran, mit dem Westen zusammenzuarbeiten. Das verbindet ja auch wieder, das zivilisiert wieder. Also wir dürfen jetzt nicht aufgrund kurzfristiger Konflikte in einen langfristig total zerstörerischen Superkrieg ausbrechen. Und deshalb, ich glaube jetzt Zeichen zu sehen, dass es da in eine bessere Richtung geht. Slowakischer Rundfunk, wie kritisiert, dass da die Regierung Fico offensichtlich etwas Gegensteuer gibt. Ist interessant. Ja, ist halt so, der öffentlich-rechtliche Rundfunk, sehen Sie auch in Deutschland, ist ganz klar im Griff der Regierenden. Und da gibt es viele, die unzufrieden sind. Und wenn die dann an die Macht kommen und einen etwas ausgewogeneren Rundfunk wollen, ja, dann kritisieren die bisherigen Rundfunkverantwortlichen und sagen, das sei ein ideologischer Angriff. Sie verschweigen allerdings, dass sie vorher sehr einseitig berichtet haben. Dann versucht die Welt, die AfD-Vorsitzende Weidel fertig zu machen mit der Schlagzeile: Weidel stellt die nach 1945 gezogenen Grenzen in Frage. Also, oh, da haben wir eine ganz schlimme Revisionistin, die möchte offensichtlich wieder in Polen einmarschieren. Frau Weidel hat ein Interview gegeben. Ich habe jetzt mal geschaut, was sie da genau gesagt hat. Und zwar äußert sie sich über einen Ort in Oberschlesien, der heißt Leopschütz. Da stammt offenbar die Familie ihres Vaters her. Und sie sagt, sie habe immer das Leopschütz genannt und sie habe sich noch nicht die Mühe genommen, die polnische Bezeichnung dazu herauszusuchen. Daraus macht nun die Welt die Schlagzeile: Frau Weidel stelle, wie heißt es hier, die nach 1945 gezogenen Grenzen in Frage. Also wenn das der Beleg ist, dann ist doch das völliger Unsinn. Das ist eine Fake News. Sie sagt nur, mein Vater kommt aus einem Ort, der heißt Leopschütz, als er dort gewohnt hat. Und das ist für mich der Ort hier, so nenne ich den. Und ich habe jetzt nicht nachgeschaut, wie der in Polen heute heißt. Ich meine, wo stellt sie jetzt da die Grenzen in Frage? Ist doch völlig verrückt. Und da sieht man, mit solchen Techniken versucht man hier die Leute aufzuhetzen gegen eine AfD. Seht her, das ist eben, ja, das sind eben die Hitlers, die wollen schon wieder Lebensraum im Osten. Da findet einfach eine Verleumdung statt mit so erbärmlichen Argumenten, also Entschuldigung, das, so geht's nicht. Wenn das der Beleg ist, also das dürfte eigentlich ein Chefredaktor nicht durchgehen lassen. Pandemie der Ungeimpften, immerhin, die Welt erwähnt das. Und Kanzler Olaf Scholz plädiert für die Abschiebung von Migranten zurück, von kriminellen Asylanten zurück nach Afghanistan. Das ist sicher richtig. Ob sie es dann auch machen, da dürften sich vermutlich viele Deutsche eine Frage stellen, ein Fragezeichen. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Verzeihen Sie ein bisschen den doch etwas engagierten Tonfall heute, aber ich bin vielleicht dann noch etwas übermotiviert von meinen Reisen oder schon in großer Vorfreude auf meine Familienferien. Auch Ihnen eine wunderschöne Sommerszeit. Wir werden natürlich noch mit einer 1. August-Rede hier kommen zur Schweiz, dem Ruhepol in diesem Ozean des Wahnsinns. Und auch, je nachdem, was passiert, melde ich mich aktuell zurück. Sonst bleiben Sie auf unserer Website täglich aufdatiert für Sie, die andere Sicht, viele Interviews, die neue Ausgabe. Abonnieren Sie uns, würde mich extrem freuen, diesen Kanal. Verteilen Sie uns, vertwittern Sie uns, dass noch mehr Leute da dabei sind, dass unsere Community immer größer, immer stärker und auch immer intelligenter werden kann. Mit jedem, der dazukommt, werden wir ja zu einer Art grenzübergreifenden Schwarmintelligenz der reinen Vernunft. Also wir haben hier noch ein großes gemeinsames Projekt vor uns. Machen Sie es gut. Vielen Dank für alles. Sagen Sie mir auch, wenn ich einen Unsinn erzähle, hauen Sie es mir um die Ohren und ich verspreche Ihnen, ich werde immer selbstkritisch in mich gehen. In diesem Sinne, ein wunderschönes Wochenende, eine schöne Sommerszeit. Auf Wiedersehen, möglichst bald. Wir melden uns zurück.